Und ich muss sagen, ich glaube, wir haben da in den letzten 10 Jahren in unserer Bewegung einen echten Verlust erlitten. Denn ihr wisst alle, dass in den frühen Jahrzehnten des FEBO sich nicht direkt durch Sangharakshita veranlasst, aber sicherlich von ihm unterstützt, bestimmte Lebensformen herausgebildet haben. Dass in den 70er Jahren, in den 80er Jahren und teilweise noch in den 90er Jahren sehr viele Menschen im Sangha zusammengelebt haben, in spirituellen Wohngemeinschaften und auch teilweise zusammengearbeitet haben. Ja, das war eine sehr radikale Entscheidung, zu sagen, ich schmeiß meinen alten Job, ich tue mich mit anderen Buddhisten zusammen und ich nehme wirklich, ja, ich nehme ein Risiko ein in meinem Leben, um mit anderen Buddhisten zusammen wirklich eng zusammen zu sein. Ja, ich wohne mit ihnen zusammen, ich arbeite, ich verdiene vielleicht weniger Geld, als ich das in der normalen Welt, in einem normalen Job tun würde. Aber die spirituelle Praxis ist mir so wichtig und die Sangha-Praxis mir so wichtig, dass ich das tun möchte. Und das haben recht viele Leute gemacht in den 70ern, 80ern und Anfang der 90er. Aber leider sind diese Sachen heutzutage nicht mehr sehr populär. Wir haben in Essen überhaupt keinen betriebsrechtlichen Lebenserwerbs und nur noch rudimentäre Reste von Wohngemeinschaften. Und das ist ein Verlust. Lasst uns da ganz, ganz ehrlich mit uns sein. Das ist wirklich ein Verlust. Da waren Praxisräume, die eine Menge Potenzial hatten, die wir jetzt nicht mehr haben. Und ich denke, wenn sich da nicht irgendwie der Geist der Zeiten das Blatt wieder wendet und das nicht wieder populärer wird irgendwann, dann müssen wir als Sangha wirklich uns überlegen, wie können wir auf andere Weise dafür sorgen, dass wir in einen wirklich engen, verbindlichen Kontakt miteinander kommen, dauerhaft, dass wir Bedingungen haben, die es wirklich ermöglichen, Sangha tiefer zu führen. Also das ist was, wo wir wirklich überlegen müssen, wie können wir das schaffen, wenn wir nicht bereit sind, wieder in Wohngemeinschaften zu leben und zusammenzuarbeiten. Vielleicht haben wir solche Kontexte, diejenigen von uns, die ordiniert sind, in unseren Kapiteln. Vielleicht diejenigen, die sich auf Ordination vorbereiten, in euren Zufluchtsgruppen. Vielleicht in Studiengruppen, wobei ich nicht weiß, ob eine Studiengruppe wirklich die Art von Intensität bieten kann, die nötig ist für den Prozess, den ich versucht habe zu beschreiben. In meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, am allerspannendsten finde ich Zusammenarbeiten. Ich habe auch mit anderen Buddhisten länger zusammen gewohnt. Ich habe 5 Jahre lang in zwei buddhistischen Frauenwohngemeinschaften gelebt. Und weitere 3,5 Jahre mit einzelnen Ordensfrauen zusammengelebt, bevor ich Kinder hatte. Ich habe auch jetzt noch das Glück, mit einem Ordensangehörigen zusammenzuleben. Aber noch herausfordernder, muss ich sagen, fand ich die Praxis von Zusammenarbeiten hier in diesem Zentrum, zum Beispiel im Zentrumsteam, wo wir eng zusammenarbeiten. In der WG kann man immer noch so ein bisschen umeinander herumschleichen und einander ein bisschen ausweichen, wenn man will, aber wenn man zusammenarbeitet, dann clasht man mit seinen Mustern. Ja, es ist unmöglich, zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, ohne dass man die Muster des anderen sehr genau wahrnimmt und zu spüren bekommt. Ja, man reibt sich dann viel eher aneinander. Und in diesen Situationen zusammenarbeiten, zusammenleben oder alles, was wirklich mit enger Kooperation zu tun hat, man sieht sich einfach mit allen Ecken und Kanten. Man sieht sich echt und ungeschminkt. Wenn man zusammenkommt, nur für eine Studiengruppe oder ab und zu mal zum Kaffee trinken, dann kann man ein sehr einseitiges Bild voneinander bekommen. Ein sehr geschöntes Bild vielleicht. Weil wenn man zusammen lebt, zusammen arbeitet, dann erlebt man sich auch in Situationen, wo man vielleicht nicht so gut drauf ist, wo man schlecht gelaunt ist. Man sieht sich wirklich viel ungeschminkter und wahrhaftiger. Das heißt, in solchen Situationen stoßen sich unsere Egos aneinander. Ja, unsere Egos nehmen Anstoß, könnte man sagen. Und sie werden nach und nach abgeschliffen und letzten Endes vielleicht sogar überwunden. Ja, das ist was, was man sich auch klar machen sollte. Sangha ist eine Praxis, spirituelle Freundschaft ist eine Praxis, die nicht nur so ein bisschen eine unterstützende Wirkung hat. Ja, manchmal denken wir, ach, Sangha ist nur ein netter menschlicher Kontext für die eigentliche Dharma-Praxis, aber das stimmt nicht. Sangha ist nicht nur ein netter unterstützender Kontext, sondern Sangha, spirituelle Freundschaft, kann tatsächlich eine Praxis sein, die zu Einsicht führt. Und in dem Zusammenhang, wir hatten ja letztens einige Abende hier im Zentrum zu Dado Rinpoches Losung. Und zu der zweiten Losung von Dado sagt Sangharakshita was ganz Interessantes in dem Zusammenhang. Die zweite Losung lautet Live United oder auf Deutsch lebt in Eintracht, lebt verbunden. Und wie ich das verstehe, heißt das lebt Sangha. Verbindet euch, tut euch zusammen, lebt Sangha. Und dazu sagt Sangharakshita Folgendes. Wenn Rinpoche sagt, lebt in Eintracht, sagt er damit auf einer tieferen Ebene, in einem tieferen Sinne, lebt egolos. Er sagt, erkenne, dass es im höchsten Sinne kein abgetrenntes, unwandelbares Selbst gibt, das du schützen müsstest. Das ist es, was er in Wirklichkeit sagt. Ja, also zu sagen, lebt Sangha oder lebt in Eintracht, heißt, erkennt die Dinge, wie sie wirklich sind, erkennt eure eigene Egolosigkeit. Das heißt im tiefsten Sinne, erwacht zur Wirklichkeit. Und ich möchte jetzt ein paar persönliche Gedanken noch formulieren, einfach ein paar Ideen oder Gedanken, die ich habe zu dem Thema, ein bisschen lose, ein bisschen unsystematisch, Aspekte davon, wie ich glaube, Sangha auf diese Weise wirken kann, wie Sangha für uns zur Verbrennungsstätte werden kann.